Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Dort lesen wir: Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Soweit das Wort Gottes für heute Morgen. Der Herr segne es an uns. Liebe Geschwister, wir setzen die Reihe zum Predigt oder zum Hebräerbrief fort und heute stoßen wir dabei auf einen in mehrfacher Hinsicht interessanten Text. Ja, dieser Text ist interessant. Warum? Nun zunächst aufgrund seiner Funktion innerhalb des Gesamtbriefes. Dieser Abschnitt hier, diese drei Verse, stehen zwischen zwei größeren Abschnitten. Zwischen dem Abschnitt Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 13, den hatten wir in den letzten Wochen betrachtet, und dem Abschnitt Kapitel 5, Vers 1 bis 10, Vers 18. Diese drei Verse, die wir heute miteinander betrachten, die stehen zwischen diesen beiden Abschnitten. Und sie bilden dabei den Abschluss des vorangegangenen Abschnitts und die Einleitung des jetzt kommenden Abschnitts. Also auf der einen Seite bilden sie den Abschluss dieses längeren, ermahnenden Teils, ja, den wir in den letzten Wochen miteinander betrachtet haben. Aber gleichzeitig, zur selben Zeit, leiten sie hier in den nächsten Abschnitt über. Sie leiten die zentrale Erkläreinheit, die sich von Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18 erstreckt, ein. Ja, das ist der zentrale Hauptteil, in dem der Autor das einzigartige Hohepriestertum Jesu erklärt. Also diese Verse sind einmal interessant, weil sie eine besondere Funktion innerhalb des Hebräerbriefes ausüben. Sie sind Abschluss und Einleitung in einem. Aber nicht nur das, sie stehen darüber hinaus mit dem Abschnitt Kapitel 10, Verse 19 bis 25 in enger Beziehung. Beide Abschnitte, also diese drei Verse, die wir hier vor uns haben, und dieser Abschnitt, Kapitel 10, Verse 19 bis 25, da gibt es große inhaltliche Übereinstimmung. In beiden Texten ist vom überragenden obersten Priester Jesus Christus die Rede. In beiden Abschnitten davon, dass dieser den Himmel durchschritten hat. In beiden spricht der Autor von der Zuversicht des Glaubens und von dem Bekenntnis, dass es festzuhalten gilt. Also er gebraucht dort ja die gleichen Begrifflichkeiten. Also beide Abschnitte haben da deutliche inhaltliche Parallelen. Und es ist so, dass sie diese beiden Abschnitte wie zwei Deckel eines Buches diesen zwischen ihnen liegenden Abschnitt einrahmen. Eben diesen zentralen Teil, Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18. Den werden wir, so Gott will, in der Zukunft noch miteinander betrachten. Also, einmal ist unser Text sehr interessant, weil der Autor ihm ganz bewusst offensichtlich besondere Funktionen gegeben hat. Aber das ist nicht alles. Auch inhaltlich ist dieser Text bemerkenswert. Ja, höchst relevant. Ein Kommentator bezeichnet ihn als einen Schnappschuss des Gesamtbriefes oder der Gesamtpredigt. Ja, diese Verse sind für diesen Kommentatoren die Kristallisation der Hauptaussage des Briefes. Die Kristallisation der Hauptaussage. Also ein wahrhaft relevanter Text, mit dem wir es heute zu tun haben, mögen wir ihn recht hören. Unser einzigartiger Hohepriester Jesus Christus und sein Dienst für uns, wozu dieser uns verpflichtet oder was dieser uns ermöglicht. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir kommen gleich zum ersten Punkt, Punkt 1 heute Morgen, die Einzigartigkeit unseres hohen Priesters und seines Dienstes. Ich lese uns nochmal die Verse 14 bis 15. Dort heißt es, weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Liebe Geschwister, der Hebräerbrief ist eine Predigt. Wir haben das verschiedentlich schon festgestellt. Und wie in jeder guten Predigt finden wir hier im Wesentlichen zwei Bestandteile. Einmal die Auslegung oder Erklärung des Bibeltextes, den Schriftbefund und dann die auf dieser Auslegung basierende Anwendung. Ja, in Form einer Aufforderung zum Handeln, als Ermutigung, als Trost oder auch als Ermahnung oder gar Warnung. Davon hatten wir in den letzten Wochen ja einige gehört. Also Auslegung der Heiligen Schrift, Erklärung der Bedeutung und dann, dann auf dieser Auslegung basierende, von ihr herkommende Anwendung. So ist es in jeder guten Predigt und so auch hier im Hebräerbrief. Und hier in Vers 14a formuliert der Autor zunächst seinen Schriftbefund. Dort spricht er über Jesus und führt aus, wir haben einen großen hohen Priester, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat. Er nennt hier Jesus einen hohen Priester. Im Alten Bund war die Position dieses hohen oder obersten Priesters hervorragend. Es handelte sich um eine Lebensstellung. Bei dem Tod des Amtsinhabers ging das Amt auf dessen Nachfolger über. Dieses Amt, ja, brachte dem Inhaber eine besondere Würde. Dem Hohenpriester oblag die Aufsicht über den gesamten Gottesdienst. Und er war der Hauptbevollmächtigte zwischen Volk und Gott. Er war der Vermittler, wenn man so will. Nur er durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste treten und dort die Sünde des Volkes durch eine besondere Sühnehandlung sühnen. Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, 3. Mose 16. Nur er und niemand sonst. Also Jesus Christus ist oberster Priester, so sagt er es hier. Aber er sagt eben hier nicht nur, dass er oberster Priester ist, er nennt ihn einen großen hohen Priester oder einen großen obersten Priester. Es hört sich erstmal so an, als wäre das doppelt gemoppelt. Aber er betont das hier ganz offensichtlich absichtlich. Und er möchte damit die Überlegenheit dieses obersten Priesters ausdrücken. Seine Überlegenheit über das gewöhnliche Hohenpriestertum, seine Einzigartigkeit. Dafür spricht hier auch, dass der Autor Jesus hier als Sohn Gottes bezeichnet. Er ist eben nicht nur menschlicher Hohepriester, sondern er ist Sohn Gottes. Der Autor gebrauchte den Sohnestitel bis hierher ja zumeist, um dessen Erhabenheit zu betonen, seine Transzendenz. Und den Titel des Hohen Priesters gebrauchte er demgegenüber im Zusammenhang mit dessen Menschwerdung, mit seiner Erniedrigung, mit seiner Immanenz. Ja, Kapitel 2, Vers 17, da schrieb er, deshalb musste er, also Jesus oder der Sohn, in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Also der Sohnestitel als Ausdruck der Göttlichkeit Jesu, als Ausdruck seiner Erhabenheit, als Ausdruck seiner Macht und der Hohepriestertitel vorwiegend als Ausdruck seiner Menschlichkeit, seiner den Menschen ja zugewandten Art und Weise, seiner Identifikation mit dem Menschen, seines Kommens in unser Elend hinein. Und hier in unserem Text finden wir beides. ist eben beides miteinander verknüpft. Er ist unser hoher Priester und er ist der Sohn Gottes. Und der Autor ruft dann geradezu triumphierend aus: Wir haben einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Ja, Christen haben einen überragenden obersten Priester, einen ganz und gar einzigartigen, einen eben, der ein wahrer Gott und zugleich ein wahrer und gerechter Mensch ist. Sein Hohepriestertum ist von einzigartiger Natur. Ja, dieser oberste Priester, der unterscheidet sich fundamental von dem obersten Priester des Alten Bundes. In den Kapiteln 5 bis 10, wir werden das in den kommenden Monaten sehen, da wird der Autor das ja im Detail herausarbeiten. Aber schon hier, diese Beschreibung im Kapitel oder in Vers 14a, macht den Unterschied deutlich. Unser oberster Priester, der hat schon alle Himmel durchschritten. Unser oberster Priester, der ist schon bei Gott. Ja, das heißt, dessen Dienst ist schon von Gott angenommen. Ja, denken wir an die Formulierung von Kapitel 1, Vers 3. Da sagte er, nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Verstehen wir, das Hohepriestertum des Alten Bundes signalisierte Trennung, sprach von Beschränkung, von Distanz zwischen Gott und Mensch. Das Hohepriestertum Jesu demgegenüber spricht von ungehindertem Zugang, von kontinuierlicher Gemeinschaft. Ja, der Hohepriester des Alten Bundes, der durfte einmal jährlich kurz ins Allerheiligste. Der Hohepriester Jesus, den wir haben. Und bedenken wir, das ist ein Mensch. Auch ein Mensch. Der ist kontinuierlich vor Gott. Der darf ihm kontinuierlich dienen. Der hat andauernden freien Zugang zum allmächtigen Gott. Also dies ist der Schriftbefund. Christen haben in Jesus, haben in dem Sohn Gottes einen überragenden obersten Priester, einen ganz und gar unvergleichlichen, einen einzigartigen. Und auf diesem Befund aufbauend, formuliert er dann hier im weiteren Verlauf zwei Anwendungen. Er nennt uns zwei Verhaltensweisen, die er angesichts dieses Befundes für unbedingt erforderlich hält. Unser einzigartiger hoher Priester Jesus Christus und sein Dienst für uns, wozu dieser uns verpflichtet oder was dieser uns ermöglicht. Punkt 2 heute Morgen, entschiedenes Festhalten am öffentlichen Bekenntnis zu ihm. Ich lese uns nochmal die Verse 14 bis 15. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Für den Autor muss dieser Schriftbefund, muss diese Erkenntnis des hohen Priestertums Christi Konsequenzen haben. Und als erste Anwendung nennt er in diesem Zusammenhang das entschlossene Festhalten am Bekenntnis zu ihm, am Bekenntnis zu Jesus. Und mit diesem Bekenntnis ist hier das öffentliche Bekenntnis gemeint. Die Hebräer hatten sich in der Vergangenheit öffentlich als Christen bekannt. Und nun galt es, an diesem öffentlichen Bekenntnis auch festzuhalten, in diesem Bekennen fortzufahren, nicht zurückzugehen, auch wenn Verfolgungen kommen sollten. Die zeichneten sich ja ab. Diese Ermahnung kommt uns sicherlich bekannt vor, denn sie ist uns bis zu diesem Punkt hier schon mehrfach begegnet, in der einen oder anderen Form. Aber erinnern wir uns, das war ja das Hauptanliegen, das der Autor mit seiner Predigt im Blick hatte. Es ging ihm darum, seine Geschwister vor dem Abfall zu bewahren, sie zum Festhalten an Christus zu bewegen. Und da bringt er eben immer und immer wieder diese Ermahnung. in der einen oder anderen Form. Aber im Kern ist es immer dasselbe. Haltet am öffentlichen Bekenntnis zum Herrn fest. Wendet euch nicht von ihm ab. Bleibt bei ihm, bekennt ihn weiter als den mächtigen Sohn Gottes. Der Autor argumentiert hier zunächst mit der Überlegenheit Jesu, eben mit der Überlegenheit seines hohen Priestertums. Ja, in Jesus haben Christen einen überragenden obersten Priester und angesichts dieser Erkenntnis ist es vernünftig, an ihm festzuhalten. Ja, es wäre für die Hebräer geradezu dumm, zum Priesterdienst des alten Bundes zurückzukehren, eben weil dieser Priesterdienst unterlegen war. Aber diese Überlegenheit des hohen Priestertums Jesu ist hier nicht sein einziges Argument, ist eben nicht der einzige Grund, weshalb sie an Jesus festhalten sollen. In Vers 15 sagt er, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Ja, der Autor bringt hier ein zweites Argument, warum Christen an Jesus festhalten sollen. Ja, an ihm festhalten können. Eben weil Jesus ihre Situation kennt, weil er weiß, wie es ihnen geht. Der Autor nimmt hier auf die Fleischwerdung Jesu Bezug, auf seine Erfahrungen als Mensch. Er kam als Sohn in unsere gefallene menschliche Existenz hinein, mitten hinein in unsere Verlorenheit, in unsere Verzweiflung, ja, wir können sagen, in unseren Dreck. Er wurde zum Immanuel, zum Gott mit uns. Oder wie Luther es ausdrückt, Gott ist bei uns im Schlamm und in der Arbeit, dass ihm die Haut raucht. Ja, er wurde seinen Brüdern und Schwestern in jeder Beziehung gleich, teilte ihre Erfahrungen. Mit dem einen Unterschied, dass er eben nicht gesündigt hat. Aber dennoch, er teilte ihre Erfahrungen. Er spürte die Macht der Sünde, er spürte ihren Sog, ihre Kraft, ja, er empfand die Versuchung am eigenen Leib. Ja, der Autor bringt es hier auf den Punkt, wenn er sagt, er war genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Ja, Jesus kennt die menschliche Erfahrung, kennt sie und hat sie am eigenen Leib gespürt. Und deshalb kann er mit uns mitfühlen. Deshalb kann er die menschlichen Schwachheiten, wie es hier heißt, verstehen. Das ist die grundsätzliche Aussage hier. Bei der Deutung müssen wir uns hier aber den Hintergrund klar machen. Denken wir nochmal an die Situation der Hebräer. Ihre Schwachheit bestand ja insbesondere in ihrem schwankenden Bekenntnis. Sie standen in der Gefahr, sich angesichts der Verfolgung von Christus abzuwenden. Ja, das waren im Kern ihre Schwachheiten. Das war ihre Not. Und bezogen auf diese Situation sagt er ihnen, liebe Leute, Jesus versteht euch. Ist nicht so, als wüsste er nicht, was bei euch los ist. Nein, er kennt eure Erfahrung. Er weiß, wie ihr euch fühlt, wie es euch geht. Denn er hat ganz genau dasselbe erfahren. Ja, denken wir an seine Versuchung in der Wüste. Oder denken wir an den Gebetskampf im Garten Gethsemane, wo der Teufel ihn bearbeitete, wo er ihm zuflüsterte, wende dich doch von Gott ab, du kannst auch ohne Kreuz zu Ehren kommen. Bei mir kannst du auch so zu deiner Herrschaft gelangen, wenn du dich nur von Gott abwendest und wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest. Ja, Jesus kannte genau diese Erfahrung. Er wusste, was die Hebräer hier durchlebten. Er war, wenn man so will, ein Spezialist für ihre Situation. Ja, Jesus kannte das alles sehr genau und von daher war er in der Lage, mit ihnen mitzufühlen, ihnen mit Verständnis zu begegnen. Ja, und eben deshalb, weil er ja ihre Erfahrung kannte und weil er, wenn man so will, ein Spezialist für ihre Situation war, sollten sie am Bekenntnis zu ihm festhalten. Diese Tatsache sollte sie auch ermutigen, sich weiter an ihn zu halten. Das ist wie im normalen Leben. Auch wir halten uns meist an Personen, die unsere Erfahrungen teilen. Ich könnte sagen, an Leute mit Stallgeruch, also mit demselben Geruch wie wir. Da denken wir an den typischen SPD-Politiker vielleicht. einer aus dem Arbeitermilieu. Wenn der für ein höheres Parteiamt kandidiert, wird es auch heißen, jo, das ist einer von uns, dem können wir vertrauen, der soll es machen. Oder denken wir an den Fußball, an Schalke 04. Die haben auch hochbezahlte Superstars, sicher. Aber oft hört man das noch, jo, das ist ein Junge aus dem Revier, der passt hier hin, der ist hier richtig. Ja, also wir halten uns gerne an jemanden von uns und ja, vertrauen zu jemandem. Und wir halten uns meistens an Spezialisten, suchen diese geradezu. Zumindest dann, wenn wir Probleme haben. Orientieren uns an Leuten, die unsere Erfahrungen kennen und die im besten Fall ja, diese Erfahrungen ja, erfolgreich bestanden haben. Fassen wir den Punkt zusammen. Der Autor ermahnt seine Hörer, am öffentlichen Bekenntnis zu Jesus entschieden festzuhalten. Und das aus zwei Gründen. Einmal, weil sie mit Jesus oder in Jesus einen einzigartigen Hohenpriester haben. Einen solchen, der sich schon bei Gott befindet, der den freien und kontinuierlichen Zugang zu Gott genießt. Argument 1. Und Argument 2, weil Jesus ihre Situation kennt. Weil er aufgrund seiner Erfahrungen ja, der Spezialist für ihre Situation ist. Er kennt sie, kennt ihre Erfahrung und versteht sie. Und er kann ihnen eben auch helfen. Liebe Geschwister, wenden wir diese Anwendung auch auf uns an. Auch wir werden hier aufgefordert, am Bekenntnis zu Jesus festzuhalten. Wir stehen nicht in der Gefahr, uns zum aaronitischen Priestertum zurückzuentwickeln, aber auch wir können im Bekenntnis zu Jesus nachlassen, dieses Bekenntnis vielleicht verheimlichen, uns nicht mehr so offen zu ihm zu stellen. Da müssen auch wir uns hier durch diese Verse ermahnen lassen. Dann lasst auch uns zunächst die Einzigartigkeit Jesu bedenken. Machen wir uns klar, was wir in ihm haben. Ja, was wir nur in ihm haben. Was es außer ihm nirgendwo gibt und was wir verlieren würden, wenn wir ihn verlieren. Versöhnung mit Gott, ein befreites Gewissen und den freien, kontinuierlichen Zugang zu Gott. Und lassen wir uns wie die Hebräer durch das Verständnis, durch das Mitgefühl Jesu ermutigen. Bedenken wir das einmal. Jesus kennt unsere menschliche Erfahrung durch und durch. Ja, er steht da nicht drüber, er ist nicht irgendwie ein Herr, der über den Sachen schwebt und dem letztlich unsere Nöte, ja, und den letztlich unsere Nöte hier interessieren. Er steht da nicht drüber. Ja, er ist Gott, er ist in gewisser Art und Weise erhaben, aber er ist eben auch ein Mensch. Er ist Gott und Mensch zugleich. Und so, lass es dir zusagen, egal an welcher Sünde in deinem Leben du herumlaborierst und egal wie lange schon und wie viele Rückschläge du schon erlitten hast, Jesus hat Verständnis für dich. Er begegnet dir mit tiefem Mitgefühl. Und vor ihm brauchst du dich nicht zu scheuen. Er fühlt mit dir als einer von uns. Ja, er kennt unsere Schwachheiten. Er ist der Spezialist für deine und für meine Anfechtungen. Und er kann und will uns helfen, unsere Anfechtungen, ja, unsere Sünden unter die Füße zu bekommen. Halten wir an ihm fest. Liebe Geschwister, der Autor ermahnt die Hebräer, hier zu entschiedenem Festhalten am Bekenntnis zu Jesus. Und er macht auch deutlich, warum sie dies tun sollten. Aber er bleibt erfreulicherweise dabei nicht stehen. Nein, er gibt noch eine zweite Anwendung der Hohenpriesterschaft Jesu und darauf wollen wir auch noch eingehen. Unser einzigartiger Hohepriester Jesus Christus und sein Dienst für uns, wozu dieser uns verpflichtet oder was dieser uns ermöglicht. Punkt 3 heute Morgen. Freimütiges und anhaltendes, bei Gott Hilfe suchendes und hilfefindendes Gebet. Ich lese uns noch einmal Vers 16. Dort heißt es, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Der Autor gibt hier seinen Hörern eine weitere Verhaltensregel auf. Zunächst, wozu fordert er sie hier auf? Seine Hörer sollen mit Zuversicht vor Gottes Thron treten und dort Hilfe suchen. Der Autor gebraucht hier weiter diese transzendente Sprache von Vers 14. Dort war ja davon die Rede, dass Jesus den Himmel durchschritten hat. Ja, bis hin vor den Thron Gottes. Ich vermag nun nicht zu sagen, ob dies eine bildhafte Redeweise ist oder ob sich im Himmel tatsächlich ein solcher Thron befindet, so wie er unserer Art der Vorstellung entspricht. Das weiß ich nicht. Aber das ist hier auch nicht entscheidend. Was der Autor in Vers 14 sagen will, ist, Jesus ist nach seinem stellvertretenden Leiden und Sterben zu Gott zurückgekehrt und er wurde von Gott aufgenommen, wurde von Gott angenommen. Und das heißt auch, der sein stellvertretendes Opfer wurde angenommen und damit hat der Mensch, Jesus zuallererst, aber auch der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, wieder ungehinderten Zugang zu Gott. Der Weg ist frei. Das ist die herrliche Konsequenz des hohen Priestertums Jesu, die hier im Blick ist. Und hier nun in Vers 16 wendet er diese Aussage auf die Hebräer an. Und er ermahnt, ja er ermutigt sie geradezu, diesen freien Weg auch zu nutzen. Von diesem Vorrecht, was dieses hohe Priestertum Jesu ihnen gebracht hat, auch Gebrauch zu machen. Durch zuversichtliches, kontinuierliches, bei Gott hilfesuchendes Gebet. Ja, der Autor fordert die Hebräer hier zu zuversichtlichem Beten auf, zu einem Beten im Glauben, zu einem Beten in dem Bewusstsein, dass sie Gott wohlgefällig sind, eben weil er ihnen in Christus die Schuld vergeben hat, weil sie zu seinem Sohn gehören. Ja, weil ihnen durch Christus der Thron Gottes zum Gnadenthron geworden ist. Denn bedenken wir, eigentlich ist der Thron Gottes ja für den Menschen kein angenehmer Aufenthaltsort. Normalerweise vergeht der Mensch vor dem Angesicht Gottes. Denken wir an Jesaja, Jesaja 6, seine Berufung zum Propheten, als er den Herrn dort auf seinem hohen Thron sitzen sieht. Ja, da beginnt er vor Angst zu schreien. Oder denken wir nur einmal an Adam und Eva nach dem Sündenfall. Als sie Gott in den Garten Eden kommen hören, wie sie sich da verstecken. Also zuversichtliches Nahen zu Gott gehört normalerweise nicht zum Verhalten des Menschen. Aber dies darf, ja dies muss bei uns Christen anders sein. Für Christen gilt Hebräer 11, Vers 6, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also man kann sagen, für Christen gehört Zuversicht zum Standardprogramm und damit eben auch das zuversichtliche Beten. Und Gott antwortet auf solches Beten. Er enttäuscht seine Kinder nicht. Er wartet nur darauf, ihnen sein Erbarmen und seine Gnade zu schenken. Seine Hilfe wird rechtzeitig eintreffen. So sagt es der Autor hier am Ende von Vers 16. Aber er sagt ihnen eben auch, Gott hilft nicht einfach so. Sicher tut Gott das oft, und ihm sei Dank dafür. Aber die Hebräer sollen beten. Er sollen ihn mit Zuversicht um Hilfe bitten. Darum, dass er ihnen selbst die Kraft gibt, am Bekenntnis zu Jesus Christus festzuhalten. Ja, wie wunderbar und herrlich Gott auf solche Gebete antwortet, ja, lesen wir in der Apostelgeschichte. Ja, oder wir haben es in der Lesung gehört. Ja, aber denken wir an die Apostel, wie sie festgenommen worden sind. Denken wir an Petrus, an Paulus und Silas. Ja, sicherlich standen auch sie in der Gefahr, Christus zu verleugnen. Machen wir uns da nichts vor. Genau wie die Hebräer. Aber sie beteten und der Herr errettete sie. Und genau wie sie sollten es hier die Hebräer tun. Dann würde der Herr ihnen beistehen und ihnen die nötige Hilfe senden. Fassen wir zusammen. Der Autor fordert die Hebräer hier zu zuversichtlichem Beten auf, dazu, sich bei Gott selbst die nötige Kraft zum Durchhalten abzuholen. Denn so und nur so würden sie durchhalten können. Und auch diese Ermahnung, die ja auch eine Zusage ist, können wir auf uns anwenden. Nutzen auch wir den Zugang, den unser einzigartiger Hoherpriester uns durch seinen Dienst erworben hat. Suchen wir Gott im Gebet, er will und er kann uns helfen. Ja, bedenken wir sind verpflichtet, den Glauben zu halten. Dies wurde heute, aber das wurde auch die letzten Male immer wieder deutlich. Und das hatte und hat einen hohen Ernst. Wehe uns, wenn wir nicht Glauben halten, wenn wir uns vom Bekenntnis zu Jesus Christus abwenden. Aber wie gut ist es, dass wir eben diese Treue, dieses Durchhaltevermögen nicht aus uns selbst heraus irgendwie hervorbringen müssen, sondern dass auch diese Treue, dass auch dieses Durchhaltevermögen etwas ist, was Gott uns in seiner freien Gnade schenken will, ja, was er selbst in uns wirkt. So lasst uns Gott kontinuierlich im Gebet suchen. Lasst uns ihn um Hilfe bitten, ihm unsere Not sagen, egal was es auch ist. Ob wir nun in derselben bedrohlichen Situation sind wie die Hebräer oder ob wir uns mit einer anderen Sünde abmühen, suchen wir den Herrn. Er steht mit seiner Hilfe bereit. Und verlieren wir nicht die Zuversicht, denn dafür besteht kein Grund. Ja, das macht der Teufel ja gern. Er möchte uns diese Zuversicht rauben. Beispielsweise, wenn wir gesündigt haben, dann redet er uns an, ja, was willst du denn noch von Gott? Dich erhört er doch nicht mehr, nach dem, was du getan hast. Nein, liebe Geschwister, das ist eine Lüge. Im Gegenteil, Christen können immer, immer voll Zuversicht zu Jesus kommen und zum Vater kommen. Auch nach der größten Sünde. Er vergibt uns gern und will uns immer helfen, wieder zurechtzukommen. Denn in ihm haben wir einen überragenden, einen einzigartigen hohen Priester, der uns Zugang zu Gott geschaffen hat. Und wenn wir nicht zur Zuversicht durchdringen können, ja, wenn uns das nicht gelingt, diese Zuversicht zu erlangen und uns im Gebet an Gott zu wenden, was dann? Nun, dann kann es sinnvoll sein, dass wir uns an einen Bruder oder eine Schwester wenden und dass wir uns von diesen helfen lassen, wieder zu dieser Zuversicht zu gelangen, dass sie uns die Vergebung zusprechen und uns anhand der Heiligen Schrift deutlich machen, dass alle die mit Jesus Christus verbunden sind, ja freien Zugang zu Gott haben und sich alle Zeit mit ihren Nöten an ihn wenden können. Amen. Wir singen das nächste Lied, 375, aber der Herr ist immer noch größer.